Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Und mit diesem stimmungsvollen Intro begrüßen wir euch zur Jubiläumsausgabe des Tolcasts, dem Tolkien-Podcast. Vor einem Jahr ging es los mit der ersten Ausgabe, in der wir hier versammelt waren und euch über Tolkien-eske Themen der letzten Wochen informiert haben. Und das soll natürlich auch heute passieren in dieser Ausgabe. Dazu begrüße ich recht herzlich den Rest des Teams. Zunächst Annika, schönen guten Abend.
Wuhu, happy birthday!
Tobias ist natürlich auch mit dabei.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und das Monster zugeschaltet ist natürlich Dennis am Start.
Moin.
Und nachdem wir jetzt so ein bisschen schon in die Herbstmüdigkeit, Dennis hat das schon angedeutet, es ist jetzt wieder grau in grau draußen, wollen wir es ein bisschen beschaulich warm angehen lassen, indem wir zunächst wie immer gleich auf ein wenig Feedback schauen, was hereingekommen ist rund um die letzte Sendung. Dann ist natürlich klar, nach einem Jahr Tolcast kann man durchaus mal ins Logbuch schauen, was da so alles notiert worden ist über das eine Jahr. Wir haben ja fleißig mitgeschrieben und alles, was wir hier so getan und gelassen haben, wissen wir natürlich noch auswendig. Nein, natürlich nicht, aber wir werden sehen, was so übrig geblieben ist von dem, was wir uns noch so gemerkt haben. Dann gab es Neuigkeiten zur Amazon Herr der Ringe Serie. Es geht tatsächlich irgendwie nach Neuseeland, da werden wir mal genauer hinschauen. Und für das Elbenwald-Festival geht es im Jahr 2020 irgendwie nach Cottbus, was nicht so wirklich zu erwarten war. Auch da natürlich unser Blick drauf. Dann haben wir, wie letztes Mal auch schon und wie in den letzten Ausgaben auch schon, Marie Noël wieder bei uns mit dabei. Tolkien in den Medien heißt es dann bei uns. 50 Jahre Hobbit-Presse. Ein Jubiläum, was wir hier auf jeden Fall erwähnen wollen. Das ist dann auch Thema bei uns hier in der Sendung. Ein paar Kurznachrichten, wie immer, Termine und alles, was sonst noch so wichtig ist, werden wir an gegebener Stelle und Welle unterbringen. Jetzt starten wir aber, wie in jeder Ausgabe, mit dem Feedback. Tobias hat mal wieder gesichtet, was so an Zuschauerpost, Mails, Kommentaren in unsere Redaktion reingeflogen ist und kann uns da den Überblick geben.
Ja, wenn er den Überblick dann selbst gefunden hat, macht er das ganz gerne.
Du hast noch im Logbuch geblättert.
Genau, ich habe zu viel geblättert. Und zwar müssen wir als erstes etwas richtigstellen. Da hat Christian uns dankenswerterweise darauf hingewiesen. Und zwar ging es in der letzten Sendung unter anderem um die größeren Veranstaltungen der Tolkien Society. Und ich weiß nicht mehr, welche Daten Annika genannt hatte. Sie waren aber falsch, beziehungsweise es fehlte ein Jahr. Die bisher größten Veranstaltungen der Tolkien Society waren 1992, 2005, 2012 und dann jetzt 2019. Also die letzte große Veranstaltung 7 Jahre her. Das wollten wir jetzt natürlich einmal kurz richtigstellen. Das war so viel zum Thema Feedback zur letzten Folge. Dann gab es ja noch die zeitgleich mitveröffentlichte Sondersendung mit den Interviews mit Dimitra Fimi und Sean Gunner. Da hatte Dimitra sich sehr überschwänglich bedankt, dass es Spaß gemacht hat, das Interview mit dem Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft zu führen. Und in einem zweiten Tweet schob sie gleich hinterher. Ich sollte auch hinzufügen, dass der Tolcast einen sehr lockeren Interviewstil pflegt, welcher mich dazu gebracht hat, mehr Preis zu geben, als die Leute über meine Essenspräferenzen wissen müssten. Dann mit 3 Tomaten-Emojis. Das so viel dahin. Ich meine, das war ja auch, ich weiß gar nicht, ob das in der Sendung vorkam, Annika, aber
mit den Tomaten?
Nee, mit den Ursachen. Also, dass es ja ein Feueralarm in dem Hotel gab. an dem Tag, wo sie, wo wir es aufgenommen hatten, gab es ja morgens um 4.
Ich glaube, in der Sendung nicht.
Es gab auf jeden Fall morgens um 4, 5 einen Feueralarm, der es wohl auch keine Probe war, aber halt einfach nur ein Fehlalarm. Und die Leute dementsprechend halt nicht wirklich ausgeschlafen waren. Und das Interview haben wir halt nach dem, nach dem Tolkien 2019 Eventtag irgendwie um 7 Uhr abends aufgenommen. Und da war sie halt auch schon, leicht durch. Ja, also das dahingehend so. Bei iTunes gibt es auch ein paar Bewertungen, hauptsächlich 5 Sterne. Das freut mich. Gerne aber auch irgendwie mit, was euch besonders gut gefällt. Und wenn ihr wenn ihr Feedback zu dieser Sendung habt oder Wünsche, Themenvorschläge, dann immer her damit. Entweder an feedback@tollcast.de, bei Facebook, bei Twitter oder uns persönlich eine Mail schreiben, dann kommt das schon irgendwie an. Und das war's dann dieses Mal auch schon, was die Feedbacks betrifft.
Ja, wenig Feedback kann ja auch positiv sein.
Zumindest kein negatives Feedback bei.
Es gab kein negatives, aber das darf es natürlich jederzeit geben, denn das führt ja auch gerne mal dazu, dass man die ein oder anderen Dinge vielleicht nochmal anpasst. Wenn denn da irgendwas auffällt, schreibt uns immer gerne. Tobias erwähnte bereits die diversen Plattformen und natürlich ganz wichtig unsere Mailadresse feedback@tollcast.de für alles, was euch so rund um die Sendung bewegt. Da dürft ihr auch gerne Anregungen natürlich reinschreiben, wenn ihr sagt, Mensch, könntet ihr nicht mal das machen? Oder ich habe da die und die Frage, die mich rund um Tolkien schon immer beschäftigt hat. Ich denke mal, wir werden die Experten, die beantworten können, mit Sicherheit irgendwie ans Mikrofon bekommen. Denn mittlerweile sind wir ja weltweit, wie wir schon gehört haben, gerade und auch in den letzten Ausgaben mit dem Mikrofon unterwegs für euch. Von daher, das lässt sich ganz bestimmt regeln. Ja, und nach einem Jahr Tollcast, da sind wir eigentlich auch schon mehr oder weniger beim Thema, denn das, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, dass wir tatsächlich schon international auf der Bühne agieren und Interviews mit auch durchaus renommierten Tolkien-Wissenschaftlern führen und da auch schon mal in ganze Details Einblicke bekommen. Das ist schon bemerkenswert, wenn man das mal so überlegt, nach nur einem Jahr Tollcast, der jetzt ja auch, wir sind in Ausgabe Nummer 19 heute, für diejenigen, die jetzt nicht gerade ihren Zähler vor sich haben. Das ist schon bemerkenswert.
Ja, und das nächste große kommt ja bereits im Oktober auf uns zu. Und da hatte Annika gestern eine nette E-Mail bekommen.
Ja, das war super. Ich dachte mir, ich schreibe da jetzt einfach mal ganz dreist nach Frankreich zur Pressestelle von der Bibliothèque Nationale de France. Und da ist ja für die, die das mitverfolgt haben, wird da im Oktober die große Tolkien-Ausstellung eröffnet, die ja jetzt in Oxford letztes Jahr war, jetzt dieses Jahr in New York und jetzt eben nach Paris da die letzte Station macht. Und da dachte ich mir, da schreibe ich jetzt einfach mal hin und guck mal, wie das ist, wenn man da so als Podcast dazukommen möchte und oder eben auch als Tolkien-Gesellschaft. Und die waren total begeistert. Ja, natürlich und super und hier und da ist ein Termin und dort und hier ist ein Kontakt für das und da ist ein Kontakt für dort und also total super. Und ich freue mich jetzt richtig drauf, dass wir dann tatsächlich noch mal ein paar Tage wegfahren, weil wir waren ja dieses Jahr noch nicht viel weg.
Aber noch nicht viel, aber sehr viel im Bereich Tolkien, wenn man mal so überlegt. Ne? Birmingham, ja. Tolkien Tag, Tolkien Ting. Also ihr habt, glaube ich, vieles oder fast alles mitgenommen, was man so mitnehmen konnte. War irgendwas, was ihr nicht
Ja, das Elbenwald-Festival ging leider nicht.
Stimmt, das überlagerte sich.
Davon fahren wir bei Mittelerde fest. Ja, aber wir fahren ganz klimaneutral mit dem Zug nach Paris von München aus. Aber einfach mal, um auf das Jahr zurückzukommen, also möchte ich mich natürlich auch bei dir, Malte, bei dir, Dennis und bei dir, Annika, neuerdings ja auch bei Marie bedanken, dass ihr meine Hirngespinst mitträgt. Und es war ja
wir
sehr
sind noch nicht fertig.
Ja, also zumindest das erste Jahr. Und ich finde es auch sehr schön und es freut mich auch wirklich sehr, dass es von der ursprünglichen Idee, dass ich euch im Wechsel habe, den einen Monat mit Malte, den anderen Monat mit Dennis, bis auf jetzt 1, 2 krankheits- oder urlaubsbedingte Ausnahmen, dass wir eigentlich immer die Sendung zusammen gemacht haben. Und jetzt ist ja seit 3 Folgen Annika auch mehr oder weniger mit fester Bestandteil. Nicht nur, was die rasende Reporterin betrifft, sondern halt auch dann in der Sendung selbst. Und jetzt kommt halt auch noch Marie dazu mit ihrem Tolkien in den Medien. Und ich finde, es ist ein sehr interessanter Weg, der gegangen wurde. Und dafür möchte ich mich für das Mittragen dieser Idee bei euch ganz herzlich bedanken.
Ja, kann man. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir erstmal uns, geht fast gesagt, gebauchpinselt fühlen. Nein, aber es ist ja auch so eine Idee muss ja auch erstmal zu was werden in der Praxis. Also wir haben ja damals auf dem Ting dieses Setting haben wir ja mehrfach angesprochen, auch so über das Jahr kam es ja immer wieder auf, wie ist der Tollcast entstanden? Es war ja damals eine abendliche Runde, in der wir alle vier saßen. Der Name, ich weiß gar nicht, ob wir das eigentlich mal erzählt haben, dass Annika eigentlich die Initiatorin, die Namensgeberin des Tollcasts ist.
Ich erwähne es ja immer wieder gerne, aber auf mich hört ja keiner.
Das können wir vielleicht an dieser Stelle nochmal, wo wir jetzt gerade eine kleine Rückblende machen. Annika saß nämlich damals in der Runde auf dem Rittergut in Lützensömmern auch mit bei uns und sagte dann irgendwann, wo kann man ja auch einfach Tollcast nennen, so Tolkien und Podcast, warum denn nicht? Und wir grübelten schon eine Weile über einen möglichen Namen und es ist uns dann auch kein besserer mehr eingefallen, was jetzt nicht den Namen schlecht erscheinen soll, sondern eher dafür steht, dass es tatsächlich eine sehr gute Idee war, das Projekt so zu benennen, weil man sieht ja in der Praxis, es funktioniert.
Ja.
Es war auch tatsächlich in dem Moment gar nicht mal so super ernst gemeint, sondern echt nur so ins Blaue hineingegrübelt und eher so, guck mal, voll lustiger Titel. Aber tatsächlich passt der halt voll gut und wir haben auch in Birmingham festgestellt, wenn wir das vorgestellt haben, den Interviewpartnern, dass die auch immer ganz so freudig überrascht waren über den Namen des Podcasts und so. Ah,
weil der ja eigentlich mehr oder weniger in fast jeder Sprache passt, weil Tolkien ja ein Name für sich ist und Podcast zwar ein englischer Begriff ist, der ja aber auch weltweit bekannt ist. Das heißt, er funktioniert halt in jeder Sprache.
Mhm.
Ja, und es
aber ich werde diesen Abend irgendwie nie vergessen. Das war so, so schön und man hat so richtig gemerkt, da liegt was in der Luft und da passiert was. Und das, also, fand ich so währenddessen sehr schön. Da hatte ich so einen Moment, wo ich da so in meinem Sessel mich zurückgelehnt habe und mir gedacht habe, das ist jetzt echt hier so eine Geburtsstunde. Also das habe ich sehr intensiv irgendwie wahrgenommen.
Ja, es gibt ja leider kein Foto oder so davon. Ich habe nochmal die gesamten Aufnahmen nochmal durchgeguckt aus dem Jahr, weil das sind ja dann auch manchmal so, ich hätte fast gesagt, Schmuckstücke, die man dann nochmal so als Titelbild vielleicht auch für die Sendung nehmen kann. Aber es gibt leider kein Bild, wo wir da oben sitzen, weil das ja auch eine relativ ruhige Runde sein sollte, damals bewusst, um sowas zu besprechen. Das macht man ja nicht zwischen Tür und Angel, zumindest nicht, wenn daraus was werden soll. Weil zwischen Tür und Angel ist meistens dann auch irgendwo im Nirvana verschwunden oder man kramt es nach Jahren mal wieder hervor. Was ich ja auch spannend finde, so was die Themenauswahl angeht. Wir haben ja am Anfang noch mit einem relativ beschränkten, sag ich mal, Themenspektrum angefangen, haben uns immer so an so, ich sag mal, Standardthemen, vielleicht auch so an Games, Herr der Ringe Online, Amazon-Serie so entlang gehangelt. Mittlerweile ist die Sendung, auch wenn man jetzt heute so in den Inhalt reinguckt, ja schon wesentlich breiter gefächert. Ne? Wir haben ja Gesprächsgäste zum Teil auch in der Sendung oder tatsächlich Sondersendungen mit längeren Interviews, was ja auch so am Anfang noch nicht abzusehen, weil das ist tatsächlich so eine schöne Ergänzung zu den regulären Sendungen wird und wir nicht reguläre Sendungen mit Interviews füllen müssen, damit sie voll werden. Das hat sich ja auch ganz gut ergeben, muss man ja sagen.
Ja. Und wer vielleicht mal ein bisschen aufgepasst hat, das haben wir auch nie thematisiert, aber ich glaube, da können wir nach einem Jahr die Katze auch mal aus dem Sack lassen. Unser Sendungstitel ist ja immer ein Zitat aus der Sendung. Und das ist halt immer sehr witzig, weil wenn der Schnitt nochmal komplett fertig ist und Annika oder ich oder einer von euch beiden sich das nochmal anhört, dann sitzen zumindest Annika und ich immer da und notieren uns alles Mögliche, was man so an selten dämlichen Titeln nehmen kann. Und ja, das finde ich ist halt sehr witzig, aber es ging dann halt auch immer mal, also man hat halt leider immer nur einen Titel zur Auswahl. Man möchte aber irgendwie manchmal doch einen der anderen Titel auch nehmen und vielleicht müssten wir uns wirklich mal dann eine Best-of für die nächste Sendung überlegen an Titel, die es leider nicht geworden sind.
Ja, das wäre mit Absolut. Sicherheit mal eine lustige Rubrik, dass wir mal gucken, was dann noch so alles im Pool gewesen ist. Wir machen das ja immer bei eine kleine Mini-Abstimmung, dann teamintern und dann kommt ja der sagen wir mal, der bestbewertetste oder meistgevotetste Titel ist es dann ja. Und das Ende vom Lied ist ja, da sind manchmal auch andere dabei, wo man gedacht hätte, die werden es dann aber doch nicht. Ja, warum auch nicht? Jetzt muss ich Dennis natürlich mal fragen, so nach einem Jahr Tollcast, was sagt denn eigentlich so, mal salopp gesagt, dass das große rote Auge zur Entwicklung der Sendung, weil man muss ja sagen, wir haben am Anfang häufig Themen gehabt, die auch in Mordor wichtig gewesen wären. Aktuell lässt das so ein bisschen nach. Hast du da Hoffnung, dass das mit der Serie wieder anders wird?
Wieso anders werden? Ich fühle mich hier pudelwohl. Ich habe mir, das ist mein Wohnzimmer hier, also wenn ich jetzt mal bedenke, beziehungsweise nochmal nachdenke, Tobias und Annika, die haben ja vorhin nochmal gerade eben angesprochen, die Titel der jeweiligen Sendung. Wenn ich das jetzt alles nochmal so durchblättere, da hat Mordor klar die Nase vorn in der Titelnamensgebung.
Ja, das stimmt.
Eindeutig, also da kann ich mich doch nur glücklich zurücksetzen und sagen, ja, ich habe meine Arbeit gut getan und mal schauen, was noch kommt.
Auf jeden Fall nachher Termine, da bin ich ganz sicher.
Wenn wir es rechtzeitig schaffen,
Wenn eine Sache geklappt hat, dann, dass wir die Termine auf dem Sender haben zum Ende der Sendung. Frage ist ja auch mal, wie geht's weiter? Das muss man ganz offen und ehrlich sagen, ja, erstmal haben wir nicht geplant, irgendetwas zu verändern. Zumindestens können wir euch auch da draußen ganz klipp und klar, so wie es aktuell ist, sagen, wir haben noch uns keine Gedanken gemacht, ob wir etwas an der Sendung grundlegend verändern müssten im nächsten Jahr. Deswegen belassen wir es auch in der heutigen Ausgabe mal bei dem ganz normalen Standardschema. Und das jetzt würde ich ja noch mal fragen, so in die Runde, was war denn so für euch das Highlight in diesem ja, Tollcast. Wer auch immer anfangen mag. Ich frage mal Annika, die jetzt seit kurzem quasi aktiv mit in der Aufzeichnung drin, warst ja auch viel unterwegs für den Tollcast, hast auf dem Tolkien-Tag ja unfassbar viele Menschen getroffen und interviewt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Highlight war oder war es eher dann doch Birmingham?
Das könnte ich jetzt gar nicht aneinander messen. Also Birmingham und Tolkien-Tag waren so unterschiedliche Formen der Interviews auch oder der Aufnahmen, der Herangehensweisen, dass ich das überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Beim Tolkien-Tag war es eher so spontan, so, oh, da verkloppen gerade die kleinen Kinder jetzt hier irgendwie die großen Orks. Hallo Ork, wie geht's dir? Also das war eher so eine Spontanaktion. Und in Birmingham war das ja schon alles sehr gut durchgetaktet und organisiert und im Vorfeld die Fragen überlegt und also eine ganz andere Art auch, die Leute ranzukriegen. Eins meiner Highlights, also mal von den Sendungen an sich und mit euch zusammen das zu machen, ganz abgesehen, war tatsächlich im ersten Moment kein Highlight, sondern ein, oh Gott, so weit ist es schon gekommen. Und zwar hatte ich die Situation einmal auf dem Ting und einmal im Birmingham, auch im internationalen Orbit, dass mich jemand so von der Seite angequatscht hat, kann es sein, dass du bei diesem Podcast irgendwie dabei bist? Deine Stimme kommt mir gerade so bekannt vor. Und da stand ich da und dachte mir, okay.
Jetzt ist man enttarnt.
Also das war schon irgendwie krass. Und vor allem, ich finde jetzt meine Stimme persönlich jetzt nicht so Knorke, also man hört seine eigene Stimme ja eh immer anders und denkt dann, oh Gott, hoffentlich klinge ich nicht wirklich so.
Also Mordor bist du auch mit deiner Stimme herzlich willkommen, also von daher.
Siehst du, ich gehe dann mal noch 3 Oktaven tiefer. Ja, also was ich sagen will, ist, der Podcast hat mir halt auch geholfen, meine Stimme auch einfach anders wahrzunehmen und anders zu hören und mich daran zu gewöhnen. Aber in diesem Moment, wo dieser total fremde Mensch, den ich noch nie zuvor gesehen habe, einmal auf Deutsch auf dem Ting und einmal halt auf Englisch in Birmingham. Also das fand ich schon krass. Da, ja, das war echt irgendwie so ein Highlight der etwas anderen Art vielleicht.
Ja, verständlich. Tobias, du hast die Sendung ja, wenn man so möchte, erfunden. Es war ja deine Idee, einen Podcast überhaupt ins Leben zu rufen. Wenn du jetzt auf das Jahr zurückblickst, was war für dich da so das Highlight? Erste Sendung oder eher was im Verlauf des Jahres?
Also Highlight weiß ich nicht, ob ich so nennen kann. Für mich ist jede Folge neues Highlight. Ob das am Anfang die Fragen waren, nach kriegen wir genügend Themen zusammen oder zum Schluss, oh mein Gott, wie kriegen wir das alles unter? Aber wenn ich mir so eine Sendung rauspicken müsste, die mich in vielerlei Hinsicht an meine Grenzen gebracht hat, ist es die Sondersendung zum Tolkien-Tag. Also A, einmal so komplett sich selbst zu begleiten, sich die ganze Zeit aufzunehmen, dran zu denken, den anderen Leuten Bescheid zu geben, aber dann nachher auch diese Stunden ich nenne es jetzt mal sichten, auch wenn man es ja nur hört, aber so zu analysieren und sie zu schneiden. Und dann war das ja auch nicht nur etwas, wo es eine externe Veranstaltung ist, sondern ich hatte da ja auch noch wirklich was zu tun, was ja eben diesen Einblick hinter die Kulissen ermöglicht hat. Und dann im Prinzip nach 1,5 Wochen Aufbau, Abbau, Veranstaltung, dann auch noch innerhalb von 3 Tagen, so eine komplette Sendung zu schneiden, fertig zu machen, vorzubereiten und dann auch live zu stellen. Das waren so die intensivsten Erfahrungen, die ich mit dem Podcast gemacht habe. Und das ist halt auch die Sendung, die mit Abstand bisher am meisten Downloads hat.
Ja, das ist ja dann auch schön, wenn man das in den Zahlen so sehen kann. Dann will ich natürlich Dennis auch noch fragen, wenn du es kurz sagen kannst, ein Highlight so für dich von den Sendungen her.
Moment, da muss ich noch mal kurz mein Palantir ein bisschen schrubben. Ah, ja, genau. Tolkien-Tage. Das war wieder für mich speziell, wo ich ja dann auch das Kostüm-Contest geleitet habe, beziehungsweise moderiert habe, wo ja dann auch einige dann aus dem Publikum geschrieben haben, die Stimme kennen wir vom Tollcast.
Ja,
Ne,
es ist.
aber wir, oh, verdammt, sorry, Leute.
Oh, das Redaktionstelefon, das
Die Redaktionstelefone, das ging ja nach mehrere.
top aktuell, aber das lassen wir einfach mal so drin. Das
Was ist denn
bestätigt ja
deins,
auch, dass.
Malte?
Ja, ich hätte das jetzt noch ganz kurz, um den Sack zuzumachen. Muss mich da so ein bisschen in den ersten Sendungen, glaube ich, wiederfinden, weil ich es spannend fand, als wir wirklich die ersten Male eine längere Sendung gemacht haben. Die ersten waren ja noch relativ bescheiden. Und für mich war tatsächlich, das große Highlight war für mich tatsächlich die Ausgabe vom Rittergut, vom Ting, weil die natürlich als Außenausgabe zum ersten Mal alle an einem Tisch, zum ersten Mal hat man sich während der Ausgabe gesehen, sich zwischendurch Zeichen gegeben, vielleicht auch über das ein oder andere nebenbei leise gelacht, damit es nicht auf Sendung geht. Das ist natürlich eine besondere Ausgabe, wenn man irgendwo draußen ist. Deswegen für mich ganz klar, das Highlight in dem Jahr Tollcast war die Ausgabe auf dem Ting, die ihr ja, beziehungsweise ihr könnt ja alle Ausgaben nach wie vor hören, das ist ja schön am Podcast, die sind ja alle noch online. Ja, was das nächste Jahr so kommt, werden wir sehen.
Einen kleinen Ausblick kann ich schon mal geben.
Du willst schon einen kleinen Ausblick geben, ich bin schwer gespannt.
Ja, und zwar kam mir so die Idee, es ist ja, weil ich fand, das kam in dem letzten Jahr zu kurz, fand ich aber auch nicht schlimm unter der Betrachtung, dass wir halt ja auch gerade erst gestartet sind. Aber es ist nun mal ein Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Er wird, wenn wir es Hardware und Co. brauchen, wird er bezahlt und finanziert durch die Deutsche Tolkien-Gesellschaft. Wir nutzen deren Online-Ressourcen und Co. Und wir hatten es in der letzten Sendung erstmalig drin, dass ich in den nächsten Podcasts auch mehr Einblick ins Vereinsleben geben möchte. Also wenn etwas gibt, was interessant ist, ob das jetzt Entscheidungen bei der Mitgliederversammlung sind oder wenn der neue Flammiff herausgekommen ist, da vielleicht eine Kurzrezension dazu. Das sind ja auch nur 2 im Jahr, also dieses Jahr kommt ja nur ein. Aber so, ich wünsche mir fürs nächste Jahr, und da wäre vielleicht noch mal ganz kurz auch interessant, was ihr euch trotzdem fürs nächstes Jahr wünscht, dass wir auch ein bisschen mehr, jetzt nicht die Hälfte oder ein Drittel, aber halt mehr Informationen auch aus dem Verein mit in die Sendung bringen.
Und das ist ja auch durchaus nicht verkehrt, denn die ein oder anderen Vereinsmitglieder lauschen dem Podcast ja so oder so.
Oder auch noch
Und
Nichtmitglieder. Ich meine, ihr
oder
dürft ja
eben
auch
auch
alle Mitglied werden.
Nichtmitglieder.
36
Ich wollte
Euro im
sagen.
Jahr. Jetzt Online-Mitglied werden.
So, jetzt sind wir, bevor wir jetzt die Werbung, aber wir dürfen ja Werbung machen für den Verein, das ist ja das Schöne hier. Für den Verein
Ja,
dürfen wir
übrigens
hier.
Studenten nur die Hälfte.
So. Wunderbar. Jetzt wollte ich fast sagen, würde ich dann doch gerne nach Neuseeland reisen. Das tun wir vielleicht auch mal. Beziehungsweise hat sich ja, wir waren ja am Grübeln, wird es Schottland, wird es Neuseeland? Wo wird Amazon beziehungsweise die beauftragten Subunternehmer die Serie jetzt rund um das zweite Zeitalter denn drehen? Jetzt ist durchgesickert, es wird in Neuseeland gedreht und Tobias hat mir kurz vor der Sendung verraten, es ist aber trotzdem so ein Thema, wo man vielleicht nicht nur mit breitem Grinsen drauf guckt. Warum denn das nicht?
Nein, also da habe ich mich da vielleicht im Vorgespräch ein wenig unklar ausgedrückt. Gebe vielleicht mal einen Schritt zurück. Das, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass Amazon bei diesem Projekt eine extrem bildliche Sprache hat. Ob das also wie gesagt, angefangen mit dem Veröffentlichungszeitraum bei den Karten, die wir jetzt schon 17 Mal irgendwie ausgelegt haben, nach welchem Schema sie kam, dass sie dann halt auch das Team dahinter irgendwie so in ihrer Art und Weise gezeigt haben. Und es ist ja nicht durchgesickert, sondern es gab ja eine ganz offizielle Pressemitteilung von Amazon, dass es in Neuseeland ist. Trotzdem haben sie auf ihrem Twitter-Account nichts anderes getan, als die neuseeländische Fahne geschrieben, getwittert. Also das war alles. Und erst irgendwie 2-3 Stunden später tauchte dann im Pressepool von Amazon die Nachricht auf. Das fand ich halt sehr faszinierend, wie bildlich sie da vorgehen. Warum es jetzt endgültig für Neuseeland geworden ist, können wir nur spekulieren. Ich meine, klar, die Herr der Ringe-Filme sind dort gedreht worden, so wie die Hobbit-Filme auch. Was aber wahrscheinlich auch mit ein Grund war, ist, dass Neuseeland für die Filmindustrie ein Steuerpaket im Prinzip hat, wo dann Filmproduktion, ich glaube, zwischen 20% und 25% Steuererleichterung kriegen. Und dann hatte der...
Ja, das ist ja dann schon eine ganze Menge.
Dann hatte dann der bunte Steuerzahler, also heißt es äquivalent auf jeden Fall in Deutsch, ich weiß nicht, wie man es genau übersetzen sollte aus dem neuseeländischen Englisch, hat dann halt mal durchgerechnet, das würde in etwa bei dem Volumen was Bekanntes bedeuten, dass jeder Haushalt Neuseelands 100 Euro Steuern für die Amazon Serie Steuern zahlt.
Ist natürlich auch mal so eine Frage, ob man das so möchte.
Ja.
Aber da werden die Leute wahrscheinlich nicht gefragt.
Glaube ich auch nicht. Und ich meine, dann hast du das nächste Problem, das kannte man ja schon nach den Peter Jackson Filmen, dass Neuseeland ein extrem Touri-Magnetpunkt geworden ist. Und gerade nach dem Game of Thrones Film weiß man, dass das ja auch keine Besonderheit mehr ist. Also, dass die Drehorte in Schottland, ich glaube, in Prag war das, dass die jetzt halt maßlos überlaufen sind, totgetrampelt werden. Und das ist natürlich auch für die Natur jetzt nicht gerade irgendwie das Allerbeste. Woraufhin Neuseeland dann auf der anderen Seite wieder sagt, ja, aber es ist halt Einkommen. Und das ist halt so... Ja, ich bin nach wie vor nicht sicher, also ich gehe nach wie vor davon aus, dass es nicht ausschließlich in Neuseeland gedreht wird. Also ich gehe davon aus, dass auch andere Szenen genutzt werden. Was bereits auf jeden Fall klar ist, dass es neben Auckland auch in Queenstown gedreht wird. Und da haben die Vorproduktion bereits begonnen. Die laufen dort auch seit fast einem Jahr. Und dort hat Peter Jackson unter anderem das Nebelgebirge, Rohan, Isengard oder Ithilien gedreht, was die Außenaufnahmen betraf. Also so, damit man das mal so die Region grafisch sich vor seinem geistigen Auge holen kann.
Und ja, es ist ja wirklich noch die Frage auch, wie welche Szenerien dann so vorkommen. Also ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch nicht, dass man sich nur an Neuseeland festhangeln wird und es nur da dreht. Aber wir werden es ja sehen. Letztendlich können wir ja auch, wie du schon gesagt hast, nur spekulieren. Und dann muss man mal schauen, was sie dann tatsächlich für Orte wählen und welche Settings dann vielleicht auch ganz woanders entstehen müssen. Nicht zuletzt wird natürlich auch ein entscheidender Teil wahrscheinlich wieder aus der Greenbox kommen. Das kennt man ja aber auch von aufwendigeren Produktionen. Das ist ja heutzutage nichts mehr Ungewöhnliches, dass man natürlich mit Effekten und virtuellen Umgebungen arbeitet.
Dennis, was sagt denn nochmal deine Aufzeichnung? Wir hatten doch, glaube ich, unsere Glaskugel hatte doch gesagt, dass als erstes, bevor wirklich die Namen offiziell bekannt gegeben werden, der Drehort feststeht, oder?
Richtig, so haben wir es bekannt gegeben.
Ja. Und da es das erste ist, was offiziell von Amazon bestätigt wurde, es gab zwar diese zwei Gerüchte über die beiden Darsteller. Die eine hatten wir jetzt auch schon mal im Podcast drin. Dann kam zwischenzeitlich noch hinzu, dass wohl Will Poulter eine Hauptrolle spielen soll. Das ist aber weder offiziell bestätigt noch dementiert worden. Ja, und dann kommen wir jetzt zu dem, was ich eigentlich vorhin meinte, Malte, was ich dann wohl mich falsch artikuliert habe. Und zwar gibt es jetzt von der Schauspielgewerkschaftlerin eine Forderung nach einem weiblichen Gandalf. Und sie wird zitiert mit: Ich denke, Gandalf sollte von einer Frau gespielt werden. Wir brauchen nicht schon wieder einen Mann mit einem langen weißen Bart. Ich meine, ihr McKellen hat eine brillante Leistung abgeliefert, aber wir brauchen nicht schon wieder einen Mann. Ich denke, eine Maori Kuya soll Gandalf spielen. Dabei handelt es sich, also bei diesem Maori Kuya bedeutet so viel wie Maori Großmutter oder alte Maori Frau. Die Dame, die das gesagt hat, hat selbst im Herrn der Ringe mitgespielt und ich muss gerade eben überlegen. Ich komme gerade nicht drauf, wer es ist, aber das ist jetzt halt auch eine sehr interessanter Aspekt, weil Netflix macht das ja zum Beispiel so, dass sie sehr viele Serien oder Filme umbesetzen. Und ich kann mich ja auch noch an den Aufschrei erinnern, Annika, weißt du da vielleicht ein bisschen mehr zu, den es gab, als das Theaterstück von Harry Potter, dessen Namen ich vergessen hatte, plötzlich eine schwarze Hermine dargestellt
The
wurde.
Cursed Child, ja. Das war echt krass. Also, wo man dann halt auch merkt, wie festgefahren Filme halt auch die Bilder im Kopf machen. Und ich fand das so krass, weil J.K. Rowling dann ja auch gesagt hat, ich habe nirgendwo beschrieben, wie Hermine tatsächlich aussieht, bis auf die Haare. Also die Haare, die sind ja wirklich so das Merkmal. Aber ansonsten, und dann sind Fans echt die ganzen 7 Bücher durchgegangen und tatsächlich steht nirgendwo die Hautfarbe von Hermine oder den anderen. Außer bei Ron, der hat halt Sommersprossen, ist sehr hellhäutig und rote Haare, weil er halt ein Weasley ist. Aber alle anderen könnten irgendwie aussehen. Und es gibt tatsächlich auch im Internet einen Fandom-Kreis oder wie soll ich das sagen? Also es hält sich ganz tapfer unter den Künstlern, vor allem Harry als Inder darzustellen. Also auch total interessant. Da sieht man immer wieder Fanart
Es ist ja auch
dazu.
letztendlich,
Also auch
es
nicht
ist ja
gesagt.
letztendlich auch nie irgendwo festgelegt. Oftmals ist das ja genau der Punkt, dieser Interpretationsspielraum, der ja dann da ist, wie der dann genutzt wird. Das ist ja in der Praxis immer noch mal eine andere Frage. Aber das wäre vielleicht ja auch mal ein spannendes Thema, denn da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Tolkien-Experten dazu auch was sagen können, weil Tolkien beschreibt ja doch schon sehr ausführlich in seinen Werken und legt ja sehr viel Wert auf Details. Könnte man natürlich mal kontrovers diskutieren, ob es jetzt sinnvoll ist, dann gerade in einem solchen Werk mit einem weiblichen Gandalf anzufangen oder ob man auf der anderen Seite sagt, lass doch einfach mal ausprobieren und mal machen. Ich persönlich bin da jetzt eher so, dass ich sage, na ja, also wenn ich Tolkien lese, dann würde ich mich ja dann doch schon, wenn der Text das so sagt, da auch dran halten, wenn ich das verfilme. Aber in anderen Fällen ist halt die
Ja,
Frage, ne?
man darf halt
ich
nicht.
grätsch da jetzt mal rein, weil ich
Und ich grätsche jetzt bei Anni
ich
rein,
find's ja, grätsch du mal als
weil
Erster.
ich finde, man muss halt einfach ganz klar an dieser Stelle sich überlegen, wann wurde der Herr der Ringe geschrieben.
Ja.
Und das war halt einfach eine Zeit, in der Frauen bei weitem nicht den gesellschaftlichen Stellenwert haben, und die Emanzipierung so weit durchgedrungen ist, wie wir sie heute vielleicht haben. Ich sage nicht, dass sie heute perfekt ist, aber sie ist heute auf jeden Fall viel, viel fortschrittlicher aus meiner Sicht. Und diese Problematik hast du natürlich, wenn du ein Werk nimmst, das jetzt irgendwie 50, 60, 70, 80 Jahre alt ist. Und es sie natürlich dann auch nach dem heutigen Gesichtspunkt eigentlich wieder verfilmen oder darstellen möchtest, dass du halt diese Problematik hast, dass das Weltbild einfach innerhalb, ich sage es einfach mal, dieser 100 Jahren sich so massiv gewandelt hat. So, jetzt du, Annika.
Ja, also ich finde das Ja, genau. Also das ist das eine. Da gebe ich dir völlig recht. Und was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass Tolkien ja im Prinzip, also oder überhaupt jeder, der irgendetwas erschafft, ob er jetzt schreibt oder Musik macht, wie auch immer, geht ja von seinem eigenen Hintergrund aus und guckt ja aus den Augen, die er oder sie oder es selbst im Kopf hat. Und Tolkien hatte nun mal viel mehr Männerfreundschaften und fast keine Frauenfreundschaften. Und in seinem Freundeskreis waren fast überwiegend nur Männer vorhanden, zumindest die meiste Zeit seines Lebens. Und auch wenn Edith eine sehr große und tragende Rolle spielt, die zeigt sich dann aber halt eher in Geschichten wie Beren und Lúthien, wo halt die Frau diejenige ist, die den Mann rettet. Also er hat schon sehr, sehr starke Frauenbilder. Aber die Gefährten, die Ringgefährten bestehen halt aus Männern. Und das ist halt so. Also ich finde, da braucht man gar nicht irgendwie irgendwas vergendern oder so. Also ich als Frau finde das auch immer ein bisschen albern. Was ich aber ursprünglich reingrätschen wollte, ist, dass Tolkien seine Figuren relativ wenig bildlich beschreibt. Mir ist das damals schon aufgefallen, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben hatte, da hatte ich die Angelsachsen und die Rohirrim miteinander verglichen. Und die paar Personenbeschreibungen, die es von den Einwohnern von Rohan sozusagen gibt, die sind halt sehr spärlich. Also Tolkien beschreibt eher die Tugenden, die Charaktereigenschaften und weniger das Aussehen. Außer, dass die Rohirrim eigentlich fast alle sehr helle Haare haben, die im Wind flattern, wenn sie reiten oder irgendwie solche Beschreibungen. Aber jetzt weniger, wie sieht der jetzt tatsächlich aus, dass man den darstellen könnte, was ja auch die Künstler immer wieder zu ganz neuen Sachen irgendwie verleitet. Und ich finde es zum Beispiel auch total cool, dass Anka Eismann, dass die zum Beispiel halt Faramir mit dunklen Haaren malt und zeichnet, weil er einfach so beschrieben ist. Oder ein Ted Naismith, der halt auch, wenn er selbst der Meinung wäre, das wäre jetzt eigentlich so rum viel sinnvoller, sich trotzdem ganz, ganz strikt an das Wenige hält, was Tolkien tatsächlich beschrieben hat. Aber es ist halt schwierig, weil er halt so wenig bildlich beschreibt.
Also ich höre schon raus, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir vielleicht nochmal, könnte man wahrscheinlich ein ganzes Special zu machen, dass man das mal betrachtet, weil du hast ja schon gesagt, Annika, du hast es ja tatsächlich schon mal wissenschaftlich untersucht, durch den Vergleich der Völker innerhalb deiner Arbeit und die vielen Künstler, die natürlich auch Bilder und Bilder dann erschaffen in diesem Zusammenhang. Da kann man natürlich wirklich viel drüber diskutieren, beziehungsweise das heißt diskutieren, man kann ja eigentlich eher ins Gespräch kommen, denn diskutieren kann ja schon wieder negativ sein, dass man irgendwie meint, man muss was kritisieren, denn künstlerische Freiheit soll ja an diesen Stellen auch irgendwie noch da sein. Und das ist ja auch mal spannend zu gucken, wie weit kann die eigentlich bei den Tolkien'schen Werken gehen, wenn man sich wirklich strikt an den Text hält. Also wo ist tatsächlich Interpretationsspielraum? Also ich glaube, wir sind uns alle einig, bei einem weiblichen Gandalf gibt es diesen Interpretationsspielraum, zumindest was das Geschlecht angeht, nicht. Aber
ein kleiner alter Mann, ne? Das ist ja so die Personenbeschreibung, die von Tolkien gegeben ist im Hobbit. Ein kleiner alter Mann. Da finde ich Ian McKellen aber auch schon wieder zu groß. Also für die Beschreibung.
Der ist dann schon einen ganz schönen Kopf, viel, viel größer als so mancher anderer in der Umgebung. Naja, wir werden mal gucken. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass wir tatsächlich einen weiblichen Gandalf in einer Amazon-Serie sehen werden. Also ich glaube, da werden sie andere Darstellerinnen finden, die dann bestimmte andere Rollen, denn das ist ja wieder der Punkt, wir sind dann in einer anderen Geschichte drin. Da kann man natürlich dann wieder weibliche Charaktere herein erfinden, die dann bestimmte Rollen übernehmen. Das ist ja dann wieder der Interpretationsspiel. Gesundheit. Meine Güte.
Ja, inwiefern halt auch Gandalf als solcher überhaupt auftauchen wird, ist ja eh die Frage. Und ich denke mal, bei Doctor Who zum Beispiel gab es ja auch den Riesenaufschrei, dass der Doktor jetzt irgendwie weiblich wird und es ist super gelungen. Und also gut, ist jetzt meine Meinung, aber wo ich mir auch denke, für manche Sachen ist es einfach an der Zeit, nur Doctor Who lässt halt inhaltlich diesen Spielraum zu. Bei Gandalf
ist schon schwieriger. Naja, dann hoffen wir mal darauf, dass wir vielleicht auf dieses Thema das ein oder andere Mal noch kommen, weil man hörte ja schon raus in unserer kleinen netten Runde, dass man da sehr viel zu erzählen kann eigentlich und dass es wirklich ein Thema ist, was wir vielleicht auch mal noch mal ein bisschen ausführlicher machen sollten an der einen oder anderen Stelle. Jetzt sind wir ein bisschen von der Serie weggekommen, auch wenn es natürlich zur Serie dazu passt, weil es diesen von Tobias vorhin vorgetragenen Kommentar gab. Von der Serie entfernen wir uns jetzt wieder ein bisschen und dann kommen wir jetzt aus Neuseeland zum Elbenwald-Festival. Dennis, du warst vor Ort, hast ja in der letzten Ausgabe schon berichtet, etwas ausführlicher von diesem Jahr. Und das war bei dir um die Ecke, was ja sehr schön ist. Und ich habe auch immer gedacht, das ist eine super große Fandom-Veranstaltung in Norddeutschland, kann ja nicht schaden. Und jetzt kommt da so eine Ankündigung um die Ecke, 2020 Cottbus, das ist ja nun nicht mehr so um die Ecke, da muss man weiter fahren. Was hat's damit überhaupt erstmal auf sich? Also es schreiben ja sowas von wegen, sie kommen nach Hause oder so, ne?
Ja, Elbenwald kommt ja gebürtig, also die Hauptfirmenzentrale ist ja von denen direkt in Cottbus. Und die haben ja damals schon auf dem Spreeauenpark-Gelände, wo sie dann auch ab nächstes Jahr 2020 sein werden, auch schon mal so eine Art Elbenwald-Festival gemacht. Nicht groß in diesem Umfang, wie sie es jetzt seit 2 Jahren jetzt genau machen. Aber auch da hatte ja Alexander Lapeta schon gesagt gehabt, in diesem Jahr, die überlegen ja schon, einen neuen Platz zu nehmen, beziehungsweise umzuziehen oder auch das Datum zu verändern. Sonst war es ja bis jetzt aktuell immer das 2. Augustwochenende. Auch das haben die jetzt verändert. Ja, wir sind also von uns aus, Malte, sind es anstatt jetzt, na gut, von dir aus wären es das 130 Kilometer, von mir waren es 30. Jetzt sind es von mir aus 530 Kilometer, von dir aus 630 Kilometer.
Und aus München erst.
Um nach Cottbus zu kommen. Wunderbar.
Ja, also. München ist dann nochmal ein anderer Schnack. Ja. Also ihr hört es schon raus, so Begeisterungsströme hat es jetzt bei uns nicht ausgelöst, aber gut, es wird andere von euch vielleicht geben da draußen, die sagen, Mensch, toll, ist jetzt bei mir um die Ecke, vorher war es lange zu fahren.
Eben mich? Eben mich?
Wie war denn die Resonanz? Also das ist ja der springende Punkt jetzt an der Stelle. Wie war denn die Resonanz von den Menschen, die das im Internet gelesen haben?
Also man kann jetzt wirklich sagen, von den ganzen Leuten, die da, also teilweise 300 Kommentare, die man dort lesen kann auf verschiedenen Portalen bei Elbenwald, von diesen 300 Kommentaren kann man eigentlich sagen, 90% sagen, oh mein Gott, wie konntet ihr nur? 10%, klar, die wohnen direkt da in der Nähe, die sagen, ja geil, wir können ja endlich mal hin, wir müssen mal nicht 7,5 Stunden fahren oder ähnliches. Aber dann darunter auch, kann ich auch sagen, ich habe mit dem Christian, auch ein Elbenwald-Festival-Fan, der hat drunter geschrieben, Leute, wenn man in Deutschland ein Festival aufbauen möchte, merke man sich Nummer 1, man macht es nicht am Wackenwochenende. Weil das ist es nämlich. Genau dann ist auch Wacken. Es ist nämlich nächstes Jahr vom 31. Juli bis 2. August ist das Elbenwald-Festival. Und wer auch auf Wacken geht, der weiß, das ist das 1. August-Wochenende und das 1. August-Wochenende ist immer Wacken.
Das könnte man dann als, ich sag mal, Wacken-Fachbesucher oder eben auch als Fan von den dort auftretenden Bands, wird man so oder so wissen oder könnte es wissen. Die Frage ist ja, warum haben sie es trotzdem so gemacht? Da ist ja wahrscheinlich dann, ich sag mal, bescheidenes Schweigen die Antwort. Oder ist da tatsächlich irgendwas zu gesagt worden, dass der Veranstalter, also Elbenwald in dem Fall, gesagt hat, wir konnten das nicht anders legen, ging terminlich nicht anders. Manchmal ist das ja so, da geht's dann nicht. Aber sinnigerweise würden sie es ja sonst nicht machen.
Ich habe eher so das Gefühl, die haben extra diesen Platz ausgewählt, da sie jetzt das Elbenwald-Festival günstiger anbieten können. Nämlich fast 40% günstiger als in Lumülen, wo sie vorher waren. Wenn man vorher waren die Tickets so bei 140 Euro für das ganze Wochenende. Aktuell liegen sie bei 99 Euro für das ganze Wochenende. Es sei denn, jetzt man macht dann noch im Vorverkauf, da ist es dann für 89 Euro drin. Auch die Tagestarkarten haben sich fast halbiert von den Preisen aus her. Ich denke mal, das wird ein großer Punkt gewesen sein, dass sie dann doch gesagt haben, nee, wir machen das hier in der Nähe, da kommen wir günstiger. Und vielleicht erwarten die auch dadurch, dass es jetzt günstiger ist, dass mehr Leute kommen. Die Sache ist aber auch folgendermaßen. Er hatte dieses Jahr, hatte das Elbenwald Festival viele, viele Bands auch, die auf dem Wacken Festival eine Woche vorher waren. Ja, die kommt da jetzt eigentlich gar nicht ran, weil die sind ja gerade alle in Wacken.
Ja, das ist ja gerade der Punkt. Also ich glaube nicht, dass eine Band, die auf dem Wacken Open Air spielt, dann sagt, wir spielen auch noch auf dem Elbenwald-Festival. Vielleicht auch, weiß man nicht, wird man dann ja sehen. Aber ich meine, das kann man jetzt natürlich auch alles schon schön total schlecht reden. Aber der Konsens ist ja, wenn man das am selben Wochenende irgendwo laufen lässt, das sorgt vielleicht dann doch bei den ein oder anderen schon für ja einen Entscheidungszwang, wo man denn nun hinfährt. Und da könnte es gut passieren, dass die ein oder anderen sagen, dann fahren wir lieber zum etablierteren von beiden hin, statt jetzt am neuen Standort dabei zu sein beim Elbenwald-Festival. Wird man dann ja sehen. Kann man natürlich jetzt auch den Veranstaltern trotzdem nur die Daumen drücken, dass es ebenso gut läuft wie am alten Standort, nicht, dass es sich jetzt womöglich irgendwie selber abnutzt.
Ich würde gerne Lanze brechen für die Veranstaltung. Und zum einen hatten wir ja schon beim letzten Mal gehört, dass Elbenwald im Prinzip den Ort dort gewählt hat, nicht nur wegen des Platzes, sondern weil kurz davor eine andere Veranstaltung ist, wo viele Aufbauten stehen bleiben konnten, wo sich Elbenwald also nicht drum kümmern musste, das große Zelt etc. pp. Jetzt wissen wir, dass diese Veranstaltung, die vor dem Elbenwald-Festival stattgefunden hat, im nächsten Jahr eins aussetzt. Das heißt, es stand eh zur Disposition, ob man dann sagt, okay, wenn wir eh alles selbst aufbauen müssten, was dann auch wieder teurer wird, ob wir da nicht einen Alternativort finden. Und die zweite Argumentationslinie danach war dann natürlich dann eben, okay, wir gehen dahin, wo wir halt auch unseren Sitz haben. Cottbus hat uns viel gegeben, wir würden Cottbus gerne auch was zurückgeben, so relativ der Ton, der aus der Ecke Elbenwalds kommt. Und sie können jetzt die Tickets halt auch deshalb viel günstiger anbieten, weil zum Beispiel das Campen nicht mehr Pflicht im Ticket ist und Cottbus halt auch wesentlich besser mit dem ÖPNV angebunden ist, als es dieser Ort ist, dessen Namen ich mir nicht merken kann.
Lohmühlen.
Lohmühlen war es, ne? Ja.
Also unter Pferdesportfans ist Lohmühlen ein sehr großer Begriff. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, haben wir doch schon noch ein bisschen was gelernt.
Aber wo wir schon wieder bei Thema auch Lohmühlen waren, auch Thema Wacken möchte ich nochmal sagen. Wir hatten dieses Jahr auf dem Elbenwald-Festival auch viele Schausteller und Darsteller gehabt, die eine Woche zuvor, wenn ich jetzt alleine das Mittelalter-Gelände dort sehe, was dort bespielt worden ist dieses Jahr auf dem Elbenwald-Festival, die waren nämlich alle eine Woche vorher auf Wacken und haben dort das Mittelalterlager bespielt. Die werden dann also auch nächstes Jahr fehlen. Ja. Weil die, weiß ich, die werden sich Wacken nicht nehmen lassen. Gut. Und da wird's dann, finde ich, auch schwierig, auch weil es wird auch aktuell sehr stark gefordert, dass bitte ab nächstes Jahr mehr Tolkien auf Elbenwald-Festival ist. Mehr von Tolkien, auch mehr Tolkien-esken, Tolkien-Fans beziehungsweise Tolkien-Stars auch da sind. Da sehe ich aber auch wiederum die Probleme. Jetzt sind sie ganz am Osten Deutschlands gewandert, wo fast die wenigsten Tolkien-Gruppen sind.
Zumindest jetzt mal aus DTG-Sicht gesprochen.
Aus der DTG-Sicht gesprochen, richtig.
Insgesamt mag das ja anders sein, das wissen wir ja nicht, da gibt's ja keine Statistiken drüber, aber Fans der Werke Tolkiens wird's da bestimmt auch geben.
Ja,
die Frage ist nur,
genau,
setzt sich tatsächlich der gesamte Rest der Republik in Bewegung? Ne, das wird man dann sehen. Also ich glaube, das ist nochmal ein spannendes Thema, aber das Tobias hat das ja gerade schon versucht, so zu kurz zu erläutern, dass es natürlich für den Veranstalter an sich, wenn dann da gebaut wird und man dann plötzlich alles selber stemmen muss und vorher konnte man so ein bisschen Hand in Hand arbeiten, dann macht man es vielleicht vor Ort bei sich auf dem eigenen Gelände, kann günstiger anbieten. Das sind natürlich alles Beweggründe. Man muss es wahrscheinlich einfach mal abwarten. Wir werden es ja im nächsten Jahr so oder so hier auch in der Berichterstattung haben und dann kann man ja nochmal darauf zurückblicken und gucken, ist es tatsächlich so eingetreten, dass das Leute oder Besucher gekostet hat insgesamt oder sind vielleicht sogar tatsächlich noch mehr hingefahren, denn auch diese Gegenwirkung ist ja manchmal der Fall, dass man am Anfang denkt, naja, was das wohl wird und dann plötzlich rennen die Leute das Gelände nur so ein und es läuft besser, als jeder andere sich das hätte denken können. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend im kommenden Jahr.
Also eins möchte ich nächstes Jahr auf jeden Fall haben auf dem Elbenwald-Festival. Merchandise. Ich möchte Taschen haben, Hissershow-Ausgaben haben, alles, was unser ganzes Lager herbegeht.
Ja. Das sollte sich ja machen lassen. Ja, wir werden auf jeden Fall irgendwie mit der DTG auf dem Elbenwald Festival 2020 vertreten sein. Das ist schon, würde ich mal sagen, so gut wie sicher.
Werden sich Leute dafür finden, und das hört sich ja bei Dennis sehr danach an, dann auf jeden Fall. Also der Vorstand ist bei solchen Sachen immer zu haben, sofern der Vorstand nicht zusätzlich auch noch die Organisation übernehmen muss. Und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Vorlauf als dieses Jahr.
Ja, dieses Jahr war es etwas knapp, aber gut, dafür geht's ja auch im nächsten Jahr in die nächste Runde. in der man dann wieder an bestimmten Schräubchen dreht und dann kann man gewisse Sachen optimieren. Ja, so viel zum Elbenwald-Festival bei uns hier im Toycast in dieser Stelle, weil viel mehr ist natürlich noch nicht bekannt, wie ihr euch vorstellen könnt. Der Termin ist da, die neue Location ist da. Bisschen was kann man dazu ja immer mal bekanntermaßen diskutieren. Tolkien in den Medien steht jetzt hier auf dem Programm und dazu hat Marie Noël sich wie in den letzten Ausgaben auch wieder ihre ganz eigenen Gedanken gemacht. Und da würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum herum. Hier ist Marie Noël mit unserer Medienrubrik.
Hier ist wieder Marie Noël Artemis mit der Fortführung des Projekts Tolkien in den Medien. Ich stelle euch Tolkien-Referenzen aus Film, TV und Büchern vor. Und wie beim letzten Mal versprochen, fange ich heute mit einer Serie an, die so viele Tolkien-Anspielungen beinhaltet, dass sie uns über mehrere Folgen begleiten wird. Es geht um eine US-amerikanische Sitcom von Chuck Lorre und Bill Prady, die vom 24. September 2007 bis zum 16. Mai 2019 im Fernsehsender CBS ausgestrahlt wurde. Damit hat sie 12 Staffeln angehäuft und ich schicke gleich mal vorweg, dass ich die letzte noch nicht gesehen habe, also keine Spoiler in den Kommentaren bitte. Ich spreche natürlich von der Big Bang Theory. Gleich in der ersten Staffel gibt es eine Folge, die The Middle Earth Paradigm, also das Mittelerde-Paradigma heißt. Die viergiekigen Freunde und Jungwissenschaftler Leonard, Sheldon, Howard und Raj sind zu einer Halloween-Party der coolen und in der ersten Staffel noch relativ neuen Nachbarin Penny eingeladen. Die vier treffen sich vorher und stellen fest, dass sie alle das gleiche Kostüm anhaben, nämlich das des Superhelden The Flash. Der Partnerlook wäre natürlich ein total peinlicher Auftritt bei der Party. So streiten sie sich erstmal darum, wer als Flash gehen darf, bis Leonard sagt, okay, was haltet ihr davon? Keiner geht als The Flash. Wir ziehen uns alle um. Die Truppe, ja, stimmt mürrisch zu. Und geistesgegenwärtig ruft Leonard direkt hinterher, ich bin Frodo. Worauf die anderen alle fluchen, denn das wäre auch deren zweite Wahl gewesen. Auf der Party trifft Leonard dann den Ex-Freund von Penny. Der heißt Kurt und ist nicht so ganz hell. Und vor allem ist er auch gar nicht geekig. Er fragt, und wer sollst du sein? Ein Elb? Darauf Leonard, nein, ich bin ein Hobbit. Kurt fragt, was ist da der Unterschied? Leonard seufzt tief und erklärt. Also, ein Hobbit ist ein sterblicher Halbling, der in Mittelerde wohnt, während ein Elb ein großer, unsterblicher Krieger ist. Darauf Kurt, und warum zur Hölle willst du dann ausgerechnet ein Hobbit sein? Da mischt sich Sheldon ein, weil er weder groß noch unsterblich ist und keiner von uns The Flash sein durfte. Der gelangweilte Kurt empfiehlt ihnen daraufhin, auf eine Queste zu gehen und ihn und Penny in Ruhe zu lassen. Etwas später kommt es zu Meinungsverschiedenheiten und Kurt hebt Leonard kurzerhand hoch. Penny greift ein und will, dass er ihn wieder runterlässt. Kurt sagt, na gut, da hat unser Leprechaun nochmal Glück gehabt. Sheldon natürlich gleich, er ist ein Hobbit. Er wendet sich zu Leonard und fügt hinzu, ich stehe voll hinter dir. Nachdem er sich natürlich im vorherigen Streit überhaupt nicht eingemischt hatte. In Staffel 2 gibt es gleich 3 Folgen mit Tolkien-Anspielungen. Die gibt es allerdings erst beim übernächsten Mal, damit es nicht zu eintönig wird. Für den nächsten Tollcast habe ich dann wieder ein bisschen Literatur im Gepäck. Bis bald also, eure Marie Noël Artemis.
Ja, soweit Marie Noël und ein Blick in The Big Bang Theory. Wahrscheinlich den meisten durchaus geläufig. Und vielleicht kennt ihr ja auch genau die Szenen, die sie angesprochen hat und habt euch nochmal zurückerinnert. Ich habe sie gerade auch vor meinem geistigen Auge wieder gesehen. Diese nette, kleine, ich hätte fast gesagt, Streitigkeit, die sich dann da anbahnt darüber, wer nun wer ist und was man so auf Faschingspartys dann so alles Tolles an Kostümen anziehen kann.
Mir ist auch ehrlich gesagt keine Serie bewusst, die so viele Anspielungen hat auf Tolkiens Welt with the Big Bang Theory.
Nee, das ist ja tatsächlich auch so, man kann schon sagen, da wo viel Fandom war rundherum, das findet sich auch einfach in Big Bang Theory an diversen Stellen wieder. Es ist ja, Noël hat es ja gerade schon angekündigt, es wird noch weitere Ausgaben dazu geben. Da kann man sehr gespannt sein, weil ich denke dann auch mal so, was wird sie sich vielleicht noch herausgreifen? Weil man so ein, zwei Sachen fallen einem, finde ich, sofort ein, wenn man die Serie wirklich mehrfach oder auch ein, zweimal gesehen hat, dann wird einem was in Erinnerung sein, wo man sagt, ja, da war doch ein Tolkien-Bezug, weil sie es ja auch tatsächlich sehr aktiv in der Serie unterbringen.
Ja, also es gibt ja
Na.
eine Folge, da hoffe ich doch sehr, dass sie drauf eingehen wird. Ich glaube, so eine Folge hat jeder von uns gerade.
Ja, ich glaube auch. Aber es ist halt auch, also ich weiß noch, als Big Bang Theory rauskam und ich so die ersten Folgen geguckt habe, dachte ich mir, boah, geil, endlich mal eine Serie über ganz normale Leute. Und ich glaube, so ging es ganz vielen Nerds, weil da halt echt ganz viel immer drin war, was halt sonst immer kein Mensch rafft, so im normalen Leben, sag ich mal. Und das, also das fand ich schon immer sehr, sehr nett. Aber trotzdem wird halt auch kein Hehl draus gemacht, dass das halt der Großteil der Gesellschaft einfach nicht so cool und nicht so lustig findet und da halt nicht mithalten kann oder will. Und die vier es dann halt manchmal echt nicht so leicht haben, ne? Gerade auf so Partys merkt man das dann immer wieder.
Ja, da gibt es schon die ein oder anderen wirklich sehr unterhaltsamen Szenen. Und interessant ist ja auch, wie tatsächlich das Thema Wissenschaft, was ja die Serie grundsätzlich prägt, dann auch mit diesen, sagen wir mal, nerdigen Themen verbunden wird. Und da ist natürlich Tolkien und gerade die Themen natürlich immer sehr gut aufgehoben, wenn es mal wieder ein bisschen, ich sag mal, ins bunte Nerd Kingdom gehen soll. Auch wenn man mal so sich die Szenen anguckt, manchmal findet man dann auch, das bin ich auch sehr gespannt, ob Marie-Noëlle das auch mal mit einbringt. Vielleicht kommt das auch, wie tatsächlich optisch Tolkien manchmal platziert ist in gewissen Szenenbildern oder so, wo man dann plötzlich im Hintergrund Dinge von aus den diversen Merchandise-Produkten aus dem Tolkien-Universum sieht. Aber wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, weil vielleicht kommt das alles tatsächlich von ihr nochmal aufbereitet hier vor. Das wäre ja blöd, wenn wir das jetzt alles schon erklären. Dafür haben wir sie ja und sind da auch sehr dankbar für. In der nächsten Tolkast-Folge wird sie uns wieder mitnehmen auf eine Reise und da können wir dann sehr gespannt sein, wo wir da in den vielen Medien und Tolkien-Bezügen dann landen. Jetzt an dieser Stelle wenden wir uns einem Jubiläum zu, was ja neben dem ein Jahr Tollcast dann schon relativ riesig wirkt. Es geht um 50 Jahre Hobbit-Presse. Und Annika hat mir vorhin schon verraten, da sollten wir auf jeden Fall mal darauf hinweisen, diese Ausgabe, weil man tatsächlich noch günstig an E-Books kommen kann.
Genau, also die Hobbit-Presse, die ja im Klett-Cotta Verlag Teil davon ist, die feiert 50 Jahre und verteilt Geschenke, wie das so ist, wenn man als Hobbit Geburtstag feiert. Und aktuell gibt es 15 E-Books aus dem Bereich Fantasy bis zum 31. Oktober für 3,99 €. Also da ist wirklich, sollte man jetzt diesen Monat nochmal reingucken, weil da halt wirklich ganz große Namen wie zum Beispiel Ted Williams und so dabei sind. Also lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken. Und wer eh auf der Frankfurter Buchmesse ist, dahin fährt oder in der Nähe ist, der kann sich auch schon mal den 19. Oktober vormerken. Da findet nämlich im Rahmen der Frankfurter Buchmesse einen Tolkien-Nachmittag statt im Kongresscenter der Messe. Und das kann man sich so ein bisschen, wer dabei war, wie in Leipzig vorstellen, der Tolkien-Abend mit Musik und Rahmenprogramm, Lesungen. Nur eben ein bisschen anders. Durch den Nachmittag führt wieder Literaturkritiker Dennis Scheck und bei ihm auf der Bühne sind Synchronsprecher Timo Niesner, der Frodos deutsche Stimme ist, und Manuel Straube, Bilbos deutsche Stimme. Mit denen ist er im Gespräch und die lesen auch auf der Bühne in mit ihren schönen Stimmen. Der Verleger Michael Klett ist auch mit dabei, der gibt Einblicke in Tolkiens Werk und er holte damals den Herrn der Ringe nach Deutschland. Das ist der Sohn vom, ich sag's mal, Altverleger Klett Cotta Verlag. Und die musikalische Begleitung in Form von Howard Shores Originalmusik liefert das Jugendsinfonieorchester Hochtaunus. Also da gibt's auch richtig was auf die Ohren an diesem Nachmittag. Kann ich also echt nur empfehlen. Und überhaupt, also egal was ihr Social Media mäßig macht oder nicht macht, aber der Hashtag 50 Jahre Hobbitpresse wird auch ordentlich bespielt, unter anderem auch von uns natürlich mit
Ja,
Tolkien-eskem Inhalt.
und wir können in dem Zusammenhang auch noch auf die Webseite der Deutschen Tolkien-Gesellschaft verweisen. Da ist auch in Textform noch ein kurzer Artikel dazu zu finden, in dem dann auch um mal auf die E-Books zurückzukommen, die du zu Beginn erwähntest, auch die ein oder anderen angeteasert sind. Das heißt, falls ihr jetzt in den ganzen verschiedensten Werken beim Klett-Cotta Verlag und in der Hobbit-Presse nicht sofort jene E-Books findet, zwei, drei sind verlinkt auf tolkiengesellschaft.de. Da lohnt es sich reinzuklicken und dann habt ihr schon mal den Einstiegspunkt für die E-Books, die jetzt runtergesetzt sind bis zum 31. Oktober für je 3,99. Das ist natürlich für E-Books und gerade für die, die da so dabei sind. Ich habe gerade auch mal reingeklickt. Das ein oder andere ist doch schon drastisch reduziert. Das lohnt sich auf jeden Fall für alle von euch, die vielleicht sagen, habe ich mir vielleicht vorher nie gegönnt oder wollte ich immer mal lesen. Ist ja immer mal eine gute Möglichkeit, an die Werke dann ranzukommen. Klett Cotta, gucke ich mal zu Tobias. Wir haben ja damals auch einmal gestreamt, den Abend. Das war aus Leipzig, wenn ich mich noch richtig erinnere, oder war es Hamburg?
Leipzig,
ne? Da haben wir damals exklusiv live übertragen. Dieses Mal, soweit ich informiert bin, steht aber noch nicht fest, ob es überhaupt einen Livestream geben kann.
Richtig. Und ich aller Voraussicht nach dieses Wochenende nicht in Deutschland bin, werde ich da auch relativ wenig machen können. Also das war damals eine Kooperation mit Lovely Books. Die hatten das gestreamt, das war auch relativ kurzfristig. Und ja, da hatten wir halt die Möglichkeit, die Sachen auch mitzustreamen. Ob es die jetzt gibt, ist absolut unbekannt.
Ja, dann werden wir einfach mal entspannt warten und schauen. Und wer dabei sein will, kann sich ja auch noch ein Ticket besorgen, weil er sowieso auf der Buchmesse ist. Annika hat es bereits gesagt, dem sei es sehr ans Herz gelegt, denn diese Abende mit Live-Musik, mit den Original-Synchronstimmen, das ist schon was ziemlich Besonderes, wo man auch immer die Frage stellen muss, wie oft wird es das wohl in Zukunft noch geben? Wir können nur alle darauf hoffen, dass das oft der Fall sein wird, aber wir können nur hoffen. Deswegen ist das Erleben natürlich das, was dann am Ende zählt. Werden wir sehen, 50 Jahre Hobbit-Presse, ein Jubiläum, was wir hier im Tollcast natürlich erwähnen sollten und eigentlich schon fast müssen, denn es wäre ja fatal, wenn nicht damals der Herr in der Ringe nach Deutschland geholt worden wäre über den Verlag. Wer weiß, wie bekannt das Werk dann in der Zeit geworden wäre. Aber vermutlich hätte es auch irgendwie seinen Weg gefunden, aber wir wissen es ja nicht. Dann kommen wir jetzt auf unsere Kurznachrichten in der heutigen Sendung. Und da haben wir zunächst Buchankündigungen von Annika. Die wollen wir natürlich gerne zur Kenntnis nehmen. Was gibt es denn an neuem Lesestoff so in der Pipeline?
Etwas, was ich in der nächsten Folge zerreißen kann in meiner Rezension.
Ja, ist doch wunderbar. Dann.
Da bin ich mal gespannt. Also das ist jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber ich finde es einfach zu geil, um es irgendwie unerwähnt zu lassen. Und es hat natürlich mit Tolkien zu tun. Insofern muss es natürlich in diese.
Dann muss es hier sein.
In diesem Podcast.
Wo genau. Sonst?
Und zwar gibt es, vielleicht mal so rum angefangen, in den USA eine Tolkien-Wissenschaftlerin, Janet Brennan Croft, das ist ein ziemlich großer Name im Tolkien-Forscher-Universum, die sich mit Tolkien und dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Und Janet und ich, meine Wenigkeit, haben zusammen ein Buch herausgebracht mit ganzen 16 Beiträgen von Wissenschaftlern wirklich aus der ganzen Welt, also von Israel, USA, UK, alles Mögliche ist dabei. Natürlich auch Deutschland ist vertreten. Also es ist wirklich sehr, sehr cool geworden. Und es geht eben um Tolkiens Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und wie die sich in seinem Werk widerspiegeln. Und da sind ganz unterschiedliche Themen mit verarbeitet, weil da ganz viele unterschiedliche Leute dabei sind. Teilweise sehr große Namen, wie zum Beispiel Tom Shippey und John Garth, aber auch, ich sage jetzt mal, relativ unbekannte oder noch unbekannte Newcomer in der Szene. Also das fand ich total schön, diese Mischung dahin zu bekommen. Und ich finde, das ist sehr gelungen. Nicht, weil ich da jetzt mit dran beteiligt war, sondern einfach, weil es Zeit wurde, John Garths Buch zum Weltkrieg ist ja nun auch schon von 2004 und das ist so, ja, als Gesamtveröffentlichung mit das Neueste, was wir haben. Und das ist natürlich in der Forschung einfach lange her.
Ich wollte sagen, das ist schon eine ganze Weile, wenn man jetzt wissenschaftlich denkt, da kann mal was Neues kommen.
Ja, und in der Zeit sind ja auch viele Dinge freigegeben worden, weil ja jetzt 1916, das Jahr, in dem Tolkien gedient hat im Krieg, ja jetzt 100 Jahre her ist. Das heißt, da sind Militärakten, die sind jetzt freigegeben, die werden nicht mehr unter Verschluss gehalten. Und da hat zum Beispiel Tom Shippey mal reingeguckt, was da so alles zu Tolkien halt zu finden ist. Und das ist natürlich schon etwas, was halt 2004 einfach noch nicht möglich war. Und also da bin ich, total happy, dass das endlich soweit ist. Das waren jetzt knapp 2 Jahre fast 3 Jahre Arbeit daran. Also das bedeutet jetzt für mich auch eine Entlastung.
Ja, verständlich.
Ich will jetzt inhaltlich gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich will ja Tobias noch was zum Zerreißen übrig lassen. Nur vielleicht noch ein Fun Fact am Rande. Das Cover, was ich sehr gelungen finde, was den jungen und den alten Tolkien so ein bisschen sich gegenüberstellen lässt, das hat Matthias Fechner gemacht. Und den haben wir kennengelernt auf der RPC im Zuge unserer Tolkiens Facetten Projektes. Und ich fand seinen Beitrag so genial, dass ich ihn angeschrieben habe, ob er da Lust hätte, was für das Buch beizusteuern. Und da hat er sich sehr gefreut. Also wo man auch wieder merkt, dass so dieses DTG-Universum halt auch gar nicht mal so riesengroß ist und sich immer mal wieder selbst bedient. Das fand ich sehr schön an der Stelle.
Dann dürfen wir wirklich sehr gespannt sein. Und da muss man schon sagen, besondere Veröffentlichung. Du hast schon erwähnt, wer alles mitgearbeitet hat. In der nächsten Ausgabe dann natürlich bei uns ausführlicher nochmal mit einem Einblick. Tobias, ich gehe davon aus, du wirst es ausführlich rezensieren.
Sowas von.
Da können wir uns drauf gefasst machen, was ja ganz schön ist, weil dann haben wir das ein oder andere an Rezensionen mal in der nächsten Sendung wieder ein bisschen Literatur drin. Jetzt haben wir noch was anderes, was ich gerade angeklickt habe und wo ich dann im ersten Moment dachte, okay, muss ich das jetzt gut finden oder ist das eher so, dass ich sage, naja, da wollte sich einer kreativ austoben. Es geht um ein, ja, kann man das überhaupt noch Comic nennen? Es heißt J.R.R. Tolkien et la Bataille de la Somme, also es geht um den Ersten Weltkrieg und es ist tatsächlich ein Comic-Heft, was genau dieses zum Thema hat, nämlich Tolkien im Ersten Weltkrieg. Und der Untertitel hier auf Französisch, zumindest bei dem, den ich jetzt angeklickt habe, Dans un trou sous la terre, also zu Deutsch in unter einem Loch unter der Erde, mehr oder weniger, wenn man das mal Wort für Wort übersetzt. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Ist einer von euch tatsächlich mal reingeblättert oder ist es eher unter Skurrilität zu sehen?
Wir haben das heute entdeckt, also das ist ganz frisch. Ich war irgendwie auf Instagram so am Durchscrollen und denke mir so, Moment mal, was ist das denn?
Was ist das denn?
Und genau, es handelt sich um eine Graphic Novel, also so wird es offiziell beschrieben. Es gibt ja da auch unter Fachkennern, genau. Aber erstmal halt die Unterscheidung Comic und Graphic Novel, da gibt es auch immer wieder Streit, also versuche ich das richtig zu betiteln. Und wenn ich es richtig sehe, ist der erste Band eben Tolkien et la Bataille de la Somme, also die Schlacht an der Somme. Und der zweite Band ist dann Tolkien, ist nur der Titel Tolkien und der Untertitel ist Éclairer le Ténèbre, also Licht ins Dunkel zu bringen oder das Dunkel zu erhellen oder wie auch immer man das jetzt schön poetisch übersetzen könnte. Und so allein das, was man so halt sich da jetzt durchklicken kann, wir packen es euch natürlich wie immer in die Shownotes. Das wäre übrigens auch mal ein geiler Titel.
Wir packen es übrigens in die Shownotes.
Und also das, was man sieht, finde ich, ist schon sehr eindrücklich. Beim zweiten Band erscheint auch in einem anderen Verlag, interessanterweise, und sieht auch bildlich ein bisschen anders aus. Da ist zum Beispiel, da hat Tolkien Schnurrbart, das ist mir aufgefallen. Und bei dem anderen, bei der Somme, irgendwie.
Aber dafür spitze Ohren.
Und
ja, dafür, ich wollte sagen, das ist mir aufgefallen, die
stimmt.
Im Ohren.
Oh mein Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Das ist so, und das Gesicht ist irgendwie auch, finde ich zumindest auf den ersten Blick, etwas elbisch geschnitten, wenn ich das mal so als Hobby-Elb so sagen darf. Aber natürlich trotzdem, das, ich finde auch eher etwas altwirkend so. Aber
das ich fand es jetzt eigentlich eher so ausgemergelt. Ich habe mir da jetzt gar nicht so viel Interpretation irgendwie. Ja, also interessant. Es sind halt auch ganz andere Leute. Also die Namen der Autoren und der Illustratoren sind auch bei beiden Werken komplett andere. Also ich weiß gar nicht, inwiefern das zusammenhängt oder nicht. Oder doch. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, das, was man halt sehen kann. So ein 2-Seiten-Blick ins Buch. Ja, also ich will mich zwar jetzt nicht immer an dem Schnauzer aufhalten, aber ich glaube, das wird echt so mein Thema.
Naja, wir können ja mal tatsächlich gucken, was wir so über Zeit über diese in Frankreich dort produzierten Werke herausfinden können. Das wird dann ja auch klassischerweise so ein Fall von, ist das tatsächlich in irgendeiner Form, ich sag mal, an Tolkiens Biografie orientiert oder ist es komplett frei interpretiert? Das ist ja auch nochmal spannend. Das haben wir jetzt ja, wenn wir das erstmal so grob vorstellen, auch noch nicht betrachtet. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir zu diesen, wie man so schön sagt, bande dessinée im Französischen, also zu
genau.
Deutsch übersetzt ja plump Comic-Heften oder eben, wie du sagtest, Graphic Novels, dann noch erfahren werden. Denn auf den ersten Blick muss ich auch sagen, ich habe nur die Cover gesehen und auch diese paar Vorschauseiten und habe gedacht, na ja, gut, also muss man das gelesen haben? Wo kommt das her? Was ist das für ein Bezug? Wer hat sich das jetzt so überlegt? Und natürlich, dann kann man auch die Frage stellen, muss man Tolkien und die Schlacht an der Somme in einem solchen Graphic Novel verarbeiten? Das ist dann vielleicht nochmal vielleicht auch eine ethische Frage, die man da stellen kann, aber auch die kann man ja durchaus mal diskutieren. Wäre vielleicht auch mal
ein
Thema.
Also ich finde es sehr interessant, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, es erscheint, also beim ersten, ich weiß
das
nicht,
ob schon das raus ist. Das ist schon auf dem Weg zu mir.
Okay.
Es ist schon super, auf dem Weg. Es landet in der Redaktion. Also ihr seht schon, wir werden davon noch was hören hier im Tollcast.
Genau.
So viel
und der zweite
ist sicher.
Und der zweite Teil erscheint am 30. Oktober diesen Jahres. Also jetzt auch nicht mehr so lange hin. Und da bin ich mal sehr gespannt. Zum Ersten Weltkrieg gibt's ja eh in der Zwischenzeit, also ab 2014 mit dem 100. Jahren, gibt's eh einiges an Graphic Novels, an Verbildlichungen, die jetzt nichts mit Film oder Serien zu tun haben. Also das finde ich eine ganz persönliche, also so der Historiker in mir findet das immer ganz interessant, wie das Künstler verarbeiten, die nicht in der Zeit gelebt haben. Aber deswegen bin ich da jetzt einfach mal gespannt und bin jetzt mal ganz, ganz offen dafür und lass mich überraschen, was da kommt.
Ja, und wir uns natürlich auch. Wir werden dann in der Sendung nochmal drauf zurückkommen an gegebener Stelle, wenn man dann das so ein bisschen sortiert haben und auch schon eher vielleicht noch die ein oder andere Hintergrundinformation. Das ist ja auch am Anfang, wenn sowas neu rauskommt, immer noch relativ rar gesät. Aber wer weiß, mit was wir es dann noch unterfüttern können, um vielleicht auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Ganzen mal zu beleuchten. Wir werden das sehen. Noch können wir euch relativ wenig sagen, außer dass diese zwei Graphic Novels, belassen wir es mal dabei, weil Comic Heft klingt irgendwie immer so fröhlich lustig, auch wenn das natürlich nicht der Fall sein muss, dann erscheinen und wir sie mal durchgeblättert haben im Rahmen des Tollcasts. Dann kommen wir jetzt an dieser Stelle, wie immer, zum Ende der Sendung, zu unseren Terminen, an denen wir wieder einiges für euch vorbereitet haben und das hat jetzt Dennis für euch im Überblick.
Termine, Termine, Termine. Ja, das mache ich doch gerne. Und zwar haben wir vom 3. bis 6. Oktober die Deutsche Scheibenwelt-Convention in Witzhausen. Vom 11. bis 13. Oktober haben wir das Tolkien-Seminar. Dieses Jahr Macht und Autorität in Tolkiens Werk. Vom 16. Oktober bis 20. Oktober haben wir die Frankfurter Buchmesse. Achtung, auch hier haben wir am 19. Oktober auf wieder eine Sonderveranstaltung. Tolkiens Nachmittag während der Frankfurter Buchmesse im Kongresszentrum Messe. Auch hier dann bitte noch einmal in die Shownotes gucken. Dann vom 22. Oktober bis 16. Februar 2020 haben wir, also vom 22. Oktober diesen Jahres bis 16. Februar 2020 haben wir die Tolkien-Ausstellung in der Bibliothèque Nationale de France in Paris, die schon mehrmals angesprochene Tolkien-Ausstellung. Vom 25. bis 27. Oktober und am 31. Oktober haben wir das Nightfall Halloween Spezial in Pond, eine, ja, da kann man mich dann auch noch treffen. Und dann so wie fast schon jedes Jahr vom 29. Dezember bis 2. Januar haben wir Silvesterfeste feiern auf Burg Hessenstein. Dieses Jahr nicht auf Burg Breuberg.
Ja, soweit die Termine in der heutigen Ausgabe. Doch schon wieder einige. Und es geht, ja, so, man muss ja sagen, schon schwer auf Weihnachten zu, wenn wir schon Silvesterfeste feiern anteasern. Dieses Mal auf Burg Hessenstein haben wir gerade gehört. Da war mir ja so, als wenn das immer auf Breuberg war, oder habe ich da was versäumt?
Ja. Aber die Burg Breuberg, die wird kernsaniert. Was ganz interessant ist, also ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr, wenn wir dann wieder zu Hause sind und deswegen als Ausweichburg sozusagen, auch wenn Hessenstein das nicht verdient, als Ausweichburg betitelt zu werden, aber es ist eine schöne Möglichkeit, nach Hessenstein zurückzukehren. Da waren wir mal mit dem Ting 2012, meine ich, und es war sehr schön dort und die ist auch inzwischen saniert, also da bin ich auch sehr gespannt und da sind wir dann eben dieses Jahr und nächstes Jahr geht's dann zurück nach Hause und nach Breuberg.
Was wir vielleicht auch noch im Rahmen der Termine so ein bisschen ergänzen oder schon mal ein bisschen teasern können, die Tolkien-Ausstellung in der Bibliothèque Nationale de France, Annika, du hast, das können wir ja schon mal so ganz seicht teasern, du bist dran, dass wir da auch noch ein bisschen mehr vielleicht für den Tollcast herausbekommen, denn ja. die Ausstellung ist ja schon bemerkenswert. Sie ist ja gewandert von Oxford in die Staaten und kommt jetzt wieder zurück nach Europa. Da dürfen wir ja auch noch mal gespannt sein, denn vielleicht ist ja auch da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir da noch hören werden.
Vor allem, da sind ja auch die Teppiche, die Wandteppiche ausgestellt, die in der Tapisserie von Aubusson gewebt werden und wurden. Und die an sich ja echt schon, also riesiger, wirklich riesiger Augenöffner, um es mit Gimlis Worten zu sagen, sind. Und da bin ich sehr gespannt. Es sollte ja einer nach Birmingham eigentlich gehen und dort ausgestellt sein. Das war dann logistisch nicht möglich. Da war ich dann vor Ort tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Und jetzt freue ich mich umso mehr. Also die werden auf jeden Fall Teil der Ausstellung sein in Paris. Und auch die Bibliothek macht da auch, wenn wir das in Oxford richtig verstanden haben, damals im Interview mit der Kuratorin, dann werden die da auch so das Fantasy-Thema allgemein und in Frankreich im Besonderen nochmal mit aufnehmen und das da einrahmen. Also keine Ausstellung ist wie die andere, auch wenn die meisten Objekte die gleichen sind. Das finde ich total interessant.
Ich habe dann bei der Recherche rausgefunden, hatte die Bibliothek ein Bild auf Instagram veröffentlicht von den Vorbereitungen. Und dann sieht man so eine Riesenhalle, wo halt auf dem Boden bereits Sachen abgeklebt sind, wo halt entsprechende Wände hinkommen. Und wenn das wirklich der Bereich ist, in dem dann nachher auch Teile der Tolkien-Ausstellung zu sehen sein sollten, dann bekommen die Exponate dort wesentlich mehr Platz, als es sie in Oxford hatten. Und ich bin super gespannt drauf und ich freue mich schon drauf. Und wenn alles gut wird, werden wir an insgesamt drei Terminen dann halt in Paris sein. Und auf jeden Fall dann in der nächsten Sendung, das müsste sich dann ja zeitlich auch relativ gut überschneiden mit der Aufzeichnung für die November-Sendung.
Ja.
Genau, Oktober sind wir dann, genau, wir würden dann wahrscheinlich mittwochs zurückkommen und donnerstags dann gegebenenfalls aufzeichnen. Wenn wir es ein bisschen schieben. Ja. Nein, das stimmt gar nicht. Ich war im falschen Monat. Da ist noch eine Woche ist noch dazwischen. Also relativ frisch werden wir von der Ausstellungseröffnung berichten.
Und das ist auf jeden Fall ein Highlight, was ja schon mal sehr positiv ist, du hast es gesagt, denn wir hatten, ich erinnere mich daran, weil das relativ zu Beginn auch unserer Tollcast-Sendung, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis zu unserem Jubiläum, als wir anfingen, hatten wir das Thema und da war die Ausstellung ja in Oxford und da haben wir ja auch gesagt, man stellt sich vielleicht erstmal größer vor, als es dann tatsächlich ist. Man kann ja dann tatsächlich noch mal ein Fazit ziehen. Ihr beide habt die Ausstellung ja in Oxford gesehen. Ich bin dann auch mal sehr gespannt auf euren Vergleich zwischen beiden Ausstellungsorten, weil man kann ja, auch wenn die Exponate identisch sind, doch vieles anders machen an zwei verschiedenen Orten. Was ihr da erzählen werdet, da könnt ihr auf jeden Fall auch für euch da draußen gespannt sein, was wir da erfahren werden aus Paris. Das Tolle ist ja, dass wir heute schon wissen, dass wir mit dem Mikrofon dabei sein werden. Das stimmt uns natürlich insofern schon sehr positiv, als dass wir wissen, da kann einiges draus werden. Mal gucken, was dann so bei rumkommt. Wir versprechen mal nicht zu viel, weil natürlich weiß man immer nie, wie es vorher wird. Aber wir können uns sicher sein, dass wir diese Ausstellungseröffnung und die Rückkehr dieser Ausstellung nach Paris hier auf jeden Fall mit dabei haben. Jetzt frage ich mal ins Plenum, haben wir noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas dringend unterbringen, weil wir es in den anderen Stellen vergessen haben?
Nö, ich glaube, ich bin wunschlos glücklich für diese Sendung.
Ja.
Dann verabschieden wir uns ganz entspannt und hoffen, dass es für euch jetzt trotz dem, sag ich mal, herbstlichen Wetter, auch da sind wir wieder, da schließt sich dann wieder der Kreis zum Beginn unserer Sendung, zu unserer kleinen Jubiläumsausgabe, in der wir euch ja auch ein bisschen mitgenommen haben auf ein Jahr Tollcast und was das so für uns bedeutet hat. Die nächste Ausgabe dann, wenn nicht dann doch ein ganz eiliges Special uns dann im Oktober noch ereilt, hört ihr Anfang November, wie immer bei uns dann hier vom Tollcast. Das Team verabschiedet sich damit. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine tolkieneske Zeit.